Ich lese euch aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, zur Zeit des Königs Herodes, kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem und sagten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir sahen im Osten seinen Stern und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Da versammelte er alle Hohepriester und Schriftgelehrten und erforschte von ihnen, wo Christus geboren werden sollte. Sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Du Bethlehem im jüdischen Land bist keineswegs die geringste unter Judas Fürstenstädten. Denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen und heimlich zu sich und er fragte von ihnen, wann der Stern erschienen war, und wies sie nach Bethlehem und sagte: Forscht, wenn ihr das Kind findet, sagt es mir, damit auch ich komme und es anbete. Da zogen sie los und der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kind war. Da gingen sie ins Haus, fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, fielen nieder und beteten es an. Sie öffneten ihre Schätze und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als sie weg waren, siehe, da erschien ein Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind umbringen. Ich komme zur Predigt und lese euch den Predigttext. Er steht in Römer 8, die Verse 31 bis 32. Was sollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Liebe Gemeinde, laut dem Bericht des Matthäus-Evangeliums und dem Text, den ich eben gelesen habe, spricht einiges für Weihnachten und einiges dagegen. Es spricht auch vieles für Gott und einiges gegen ihn. Es spricht einiges für uns und vieles gegen uns. Viel Pro und Contra, und auf Deutsch für und gegen. Also fürs Weihnachtsfest spricht, dass Jesus geboren wurde. Gegen das Fest jetzt spricht, dass er im Herbst geboren wurde und nicht im Winter. Für Gott spricht die gesamte Schöpfung in ihrer Schönheit und Ordnung. Gegen Gott spricht das Elend in der Schöpfung. Für uns spricht, wenn wir rein, liebevoll und ehrlich sind. Gegen uns spricht, wenn wir das eben nicht sind. Ich habe euch drei Punkte gemacht für diese Predigt. Erstens für uns, zweitens gegen uns, drittens für uns gegeben. Ich fange mit für uns an. Ist Gott für uns pro nobis auf Latein? Und ist Gott wirklich pro? Also bei uns sieht es schon so aus. schönes Land, Frieden, viele Freiheiten, die zwar durch die Corona-Maßnahmen eingeengt sind, aber es ist da soziale Absicherung da, ein sehr gutes Gesundheitswesen und das bricht trotz Corona nicht zusammen. Sehr gute Infrastruktur mit Schulen, Straßen, Einkaufs- und Erholungsmöglichkeiten. Ja, ich weiß, es ist wieder eingeschränkt durch Corona. Aber trotz allem, wenn wir das alles mit Gegenden sonst in der Welt vergleichen, dann muss Gott wohl für uns sein. Natürlich werden manche sagen, ja, das haben wir uns selbst erarbeitet. Echt? Auch den Frieden, die Ordnung und das Wohlergehen, wenn es unser Verdienst ist, dann sind 98% der Weltbevölkerung eben daneben, dann sind sie Pfuscher, wenn wir uns das erarbeitet haben. Nein, offensichtlich muss Gott pro sein, für uns sein, sonst ging es uns nicht so gut. Aber Einwand, es gibt auch viel Elend bei uns, in den Familien, im Land. Ja, gibt vieles. Eine Frau sagte, meine Mama hat das ganze Leben lang gearbeitet und jetzt kaum in Pension wird sie unheilbar krank. Wo ist denn Gott? Wo ist er denn mit uns? Wo ist er für uns? Ja, gute Frage. Die Antwort ist in Punkt 3. So, es spricht auch einiges gegen uns, das ist Punkt 2. Und Römer 8 sagt, ist Gott für uns, wer kann da gegen uns sein? Ja, rate mal, wer ist gegen uns? Also ich muss jetzt beim Herrn Jesus anfangen, denn es geht ja um ihn. Als der Engel Gottes, der Maria, das Jesuskind ankündigte, nannte er ihn auch Immanuel, Gott mit uns. Und als er in Bethlehem im Stall geboren wurde, sah das jetzt gar nicht so aus, als ob Gott mit ihm wäre. Stall ist Stall, das klingt vielleicht und sieht vielleicht romantisch aus, aber dort geboren werden ist alles andere als romantisch. Ja, sieht nicht so aus, als ob Gott mit ihm war. Und dann kommen die drei Weisen, vom Stern geleitet, suchen ihn und werden durch die Prophezeiung von Micha nach Bethlehem gesandt. Und Herodes schickt sie dorthin und sagt ihnen, kommt zurück, ich will ihn ja auch anbeten. Nein, er wollte ihn nicht anbeten, er wollte ihn umbringen. Ja, gegen Jesus. Ja, die drei Weisen. Ein kurzer Ausflug zu diesen drei Weisen. Bei uns heißen sie die heiligen drei Könige. Das griechisch geschriebene Neue Testament nennt sie Magoi. Das kann auch als Zauberer oder als Magier übersetzt werden. Es ist aber an für sich etwas Hohes. Es sind Weise, es sind Astronomen. Und in der Zarathustra-Religion, die es heute noch gibt, im Zweistromland, also Irak, ja, da sind sie Seher, Astronomen. Diese Zarathustra-Religion geht zurück bis zur Zeit des Propheten Daniel. Und diese Leute, die haben das Alte Testament bis zum Buch Daniel eben drinnen, in ihrer Religion. Und sie beobachten die Sterne. Sie sind Astronomen. Gut, da kommen die, es sind nicht drei, es steht nicht, wie viele es gewesen sind. Könige sind sie auch nicht. Es sind eben solche weisen Männer, Astronomen. Sie hießen auch nicht Kaspar, Melchior und Balthasar und es war auch kein Moor bei ihnen. Das alles ist Legendenbildung. von später, viel später, 600 Jahre danach. Ja, aber wahr ist, diese Weisen brachten drei Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und das waren Gaben, die Könige bekamen, Priester im Alten Testament und auch der Bräutigam bei einer Hochzeit. Und diese drei Gaben, die trägt tatsächlich der Messias im Alten Testament. In Jesaja 60,6 werden sie ihm gebracht, da wo steht, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Da bringen sie Gold und Weihrauch. Und der Bräutigam, auch der König im hohen Lied der Liebe, der kommt mit Myrrhe, ihn ziert die Myrrhe. Also alle drei Geschenke, die sie ihm bringen, zieren den Messias. Und die Weisen, die beten das Jesuskind an. Sie fallen vor ihm nieder und beten es an, als dem Messias, als dem König der Juden. Also Herodes wollte diesen angekündigten König der Juden natürlich umbringen, war Konkurrenz. Und er war gegen ihn. Sein Sohn, die Kirche und viele Leute haben dann den Erwachsenen Jesus umgebracht. Sie waren gegen ihn. Sie haben ihn dem römischen Statthalter Pontius Pilatus ausgeliefert und ihn durch ihn umbringen lassen. Und alles, was seine Schuld war, das hat Pontius Pilatus mit römischem Recht an sein Kreuz hingenagelt. Das war sein Schuldschein. Darauf stand Jesus von Nazareth, König der Juden, abgekürzt in diesem INRI, das man heute noch auf den Kreuzen sieht. Das war seine Schuld. Und alle waren gegen ihn. Ja, und ich weiß natürlich, an für sich, das ist erschreckend, ist jeder Mensch an für sich gegen ihn. Man mag vielleicht den kleinen Jesus in der Krippe, aber nicht den Herrscher über sich, lieber selbst herrschen, als sich beherrschen lassen. Und so ist das ganz natürlich, dass man gegen ihn ist. Also Jesuskind, ja. König, nein. Lieber selbst König sein. Und ihr habt recht, wenn ihr denkt, es geht hier an für sich um das Wort, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Es geht ja um uns. Warum rede ich dann vom Herrn Jesus Christus? Das tue ich, weil Menschen gegen Christus sind. Und sie dann auch gegen die Christen sind. Gegen die, deren Herr er ist. Das Leben der Christen zeigt ihnen nämlich, dass sie Jesus als Herrn haben und Erlöser. Und sie nicht. Und das gibt eine Entfremdung. Das kann zu einer Feindschaft werden. Der Herr Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Also Gott sei Dank, und ich meine das ernst, Christen werden in unseren Ländern nicht um des Glaubens willen verfolgt. In anderen Ländern sehr wohl. In vielen Ländern sogar. Und mehr als je zuvor. Bei uns ist es einfach. Man wird mitunter misstrauisch beäugt, verachtet, verlacht, manchmal auch gemobbt. Und das ist manchmal sogar verständlich, denn wenn wir uns ansehen, was für Blüten das Christentum so treibt, dann ist es schon verständlich, dass man dann argwöhnisch wird und ablehnend wird. Wenn es allerdings recht ist mit dem Christentum, dann ist es nicht verständlich. Dann geht das eben, wie ich zuvor gesagt habe, gegen Christus, dass er der Herr ist. Gott ist tot, schrieb der Philosoph Nietzsche, und er war Sohn eines Pfarrers. Und er schreibt weiter, und die Kirche hat ihn umgebracht. Ja, das hat sie wohl, wenn sie ihn nicht verkündigt oder wenn sie ihn entstellt. Und das tun auch Christen, wenn sie so leben, als ob er nicht existieren würde. Wenn sie sündigen, bewusst. Ja, dann kann man denken, dass Kirche und Christen ihn tot gemacht haben. Aber es geht um, ist Gott für uns? Wer kann da gegen uns sein? Und jetzt ist das Ratespiel zu Ende. Also die Welt kann mit Weihnachten etwas anfangen. Lichter und Trubel und etwas Christliches, aber mit dem Herrn Jesus Christus kann sie nichts anfangen und will auch nichts anfangen mit ihm. Dann der zweite, wer ist denn noch gegen uns? Unser eigenes Herz ist gegen uns. Der Eigenwille, der an für sich gegen Christus ist, ist auch gegen uns selbst, denn er ist gut. Und sein Wille ist wesentlich besser als unser Wille. Und er hat uns auch gelernt oder gelehrt, dass wir im Vater unser beten sollen. Dein Wille geschehe. Ja, warum? Sein Wille ist für uns viel besser als unser Eigenwille. Also unser eigenes Herz ist gegen uns, wenn es den Eigenwillen fördert und vorantreibt. Das gegen Christus. Der dritte Gegner ist natürlich einfach zu identifizieren und kurz und bündig gesagt, der Teufel ist natürlich auch gegen uns. Das sind die drei. Die Welt, die nichts mit ihm anfangen kann, kann auch nichts mit den Christen anfangen. Das eigene Herz, das gegen Christus ist und den Eigenwillen und die Selbstverwirklichung fördert und pflegt, tja, das tut sich an für sich selbst weh, schädigt sich selbst. Ist Feind Gottes. Und das dritte, ja, der Teufel. Jetzt aber der dritte Punkt, und der ist wichtig, für uns gegeben. Da steht, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott ist pro. Und hat seinen Sohn für uns gegeben. Für uns. Und er hat ihn auch dahin gegeben. Jetzt muss ich einen kurzen Ausflug machen wieder zum Menschen. Adam wurde zum Menschen, als Gott ihm seinen Geist eingehaucht hat. Davor war er kein Mensch. Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt, sodass er wie Adam war. Also wie Adam war, von Gott geschaffen, ohne Sünde, rein, gut, stark, schön. Und Adam ist gefallen, hat sich von Gott abgewandt. Und damit ist die Sünde in die Welt gekommen. Und wir werden automatisch auf Adams Seite geboren, als Sünder. Das ist nicht unsere Schuld, das ist Adams Schuld. Wir werden auf der einen Seite geboren und wir können nichts dafür. Allerdings bestätigen wir denn doch, dass wir Sünder sind, indem wir sündigen und indem wir gegen Gott handeln, und gegen Gott denken und gegen Gott reden. Da bestätigen wir das. Falsche Seite. Jetzt der Herr Jesus bestätigt sich und sagt von sich, dass er der Menschensohn sei, an für sich Adams Sohn. Und er ist im Unterschied zu Adam nicht gefallen. Er hat die Treue zu Gott andauernd gehabt. Er war glaubenstreu. Er hat nicht einmal schlecht gedacht, er hat nicht einmal schlecht geredet, er hat nicht ein Schlechtes getan. Er war gut in jeder Beziehung. Und das, obwohl er nicht im Paradies gelebt hat. Er hat in schlimmer Zeit gelebt. Er hat es viel schwerer als der erste Adam. Selbst seine Familie war, seine Brüder oder Halbbrüder, die waren ihm nicht, ja, war nicht eins mit ihm, aber gut, das kennen wir auch. Unter Geschwistern ist häufig Streit. Er hat nichts Schlechtes gedacht, gesagt, getan. Und auch bei seinen Jüngern, also die Schüler, die waren manchmal schlechte Schüler. Und er ist nicht an ihnen verrückt geworden. Er hat gelitten unter ihnen. Und dann gab es noch jede Menge von Profiteuren von ihm, die ihn dann verraten haben. Und es gab natürlich die erklärten Feinde. Und er hat nichts Schlechtes gedacht, nichts Schlechtes gesagt, nichts Schlechtes getan. Er hat sie nicht zurückbezahlt. Das ist der Herr Jesus. Und er musste vom Heiligen Geist geboren werden, um diese Adamslinie, man sagt im Theologischen, die Erbsünde zu durchbrechen. Er ist bei Gott geblieben. Und ja, das ist der Herr Jesus gewesen. Römer 1 beschreibt Gott den Schöpfer und den Menschen. Und tja, dann steht in Römer 1 auch noch drin, dass Gott sie dahin gegeben hat, wie das hier in Römer 8 eben auch steht. Er hat sie dahin gegeben, ihren Willen zu tun. Sie konnten das und das und das tun, sie könnten sündigen, wie sie wollten. Ja, dann macht. Er hat sie dahin gegeben, ihren Willen auszuleben. Das klingt gut. Nur das Schlimme daran ist eben, dass er sie dann auch richten wird. Dass sie ausbaden müssen, was sie anrichten. Er wird sie richten. Gott wird sie richten. Und jetzt hier in Römer 8 steht, dass Gott seinen Sohn dahin gegeben hat. Obwohl der gut war. Obwohl der treu war. In jeder Beziehung. Und er hat seinen einzig guten Sohn gerichtet. An Weihnachten gegeben, an Karfreitag gerichtet. Seinen Sohn gegeben und dahingegeben. Das ist dann für sich Gottes Liebesbeweis, dass sein Sohn hergibt. Römer 5, 8 sagt das. Es ist Gottes Liebesbeweis, dass er seinen Sohn gegeben hat und ihn dahingegeben hat. Ja, schön. Gut. Das ist Weihnachten. Was heißt, wie sollte uns da mit ihm nicht alles schenken? Ja, das wird dann auch aufgezählt hier vor und nach dem Text. Vor dem Text steht, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das sind die guten und die schlechten Dinge, die auf einen zukommen. Die guten Dinge, die machen dankbar. Also Gott gibt gute Dinge, damit man dankbar wird ihm gegenüber. Und die schlechten Dinge, die müssen den Christen zum Besten dienen, zur Erziehung, zur Charakterbildung. Und das Gute daran ist, sie machen den Christen nicht kaputt. Sie sind so geregelt von Gott, dass sie ihn aufbauen, seine Seele aufbauen. Charakterbildung. Kinder Gottes werden älter. Und dafür sind die Gedanken, die guten und die schlechten Dinge. Jetzt zur Frau, die gesagt hat, ihre Mama, lebenlang gearbeitet und kaum in Pension, ja, muss sie ins Heim. Ja, sie muss ins Heim. Und sie ist glücklich im Heim. Sie wird gepflegt und es geht ihr gut dort. Sie ist umsorgt in jeder Beziehung, bekommt Besuch und so weiter und hat sogar eine Bibel im Nachtkästchen von den Gideons. Es geht dir gut. Also sie klagt nicht. Was ist noch geschenkt, außer dass Gott für einen sorgt und dafür sorgt, dass ein Nichts kaputt macht, sondern aufbaut? Was ist noch da? Vers 35 sagt danach, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Gefahr, Tod oder Teufel? Nein, die kennen das nicht. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Er liebt, und wenn er liebt, dann liebt er und handelt auch danach. Und nichts wird uns von ihm trennen können, denn er ist mehr. Er hat den Tod besiegt, er ist im Himmel, er hat die Macht und er wird sie auch ausführen. Komme, was da wolle. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen, denn er liebt konsequent und wir können ihn zwar verstimmen, aber er liebt und er wird nicht böse handeln mit uns. Das ist gut. Nichts kann uns trennen. Es ist schön, dass also Christen bleiben Sünder, auch wenn sie gute Christen sind. Sie bleiben Sünder. Das ist das alte Herz, das in einem weiter pocht und drängt. Der Unterschied ist der, sie wollen nicht mehr sündigen. Sie wollen ihm nicht aus der Schule laufen. Und wenn sie ihm aus der Schule laufen, dann haben sie einen, der für sie eintritt. Das ist wieder er. Er vertritt die Seinen bei Gott. Und seine Vertretung, er ist der Rechtsanwalt und er gewinnt immer. Er vertritt die Seinen bei Gott. Und damit ist wieder gut. Ist wieder alles in Ordnung. Das ist das, was geschenkt ist. Und ich komme schon zum Schluss. Mark Twain, Journalist und Autor, schrieb, Gott liebt Menschen, sonst hätte er nicht so viele von ihnen gemacht. Und das ist nicht ganz richtig, was er da sagt. Gott ist pro und zeigt seine Liebe A in der Schöpfung, B in der Geduld mit den Sündern, und seinem wiederholten Ruf zur Umkehr, ja, da zeigt er seine Liebe. Gott ist pro und beweist seine Liebe, indem er seinen einzig guten Sohn gegeben hat und ihn dahingegeben hat, gerichtet hat, damit er nicht alle richten muss. Und der Sohn, der Herr Jesus Christus, der ist gut, tut gut und macht gut. Amen. Amen.